Danke, drei, für die gute Einstimmung. Ich glaube, was Besseres kann man gar nicht planen als Einstieg, wenn man so überlegt, wie starte ich denn in die Predigt? Das war super, unabgesprochen. Vor 2 Jahren stand ich das erste Mal hier. Ich glaube, da war es ähnlich, dass Christian unterwegs war und gefragt wurde, naja, wer hat denn Zeit, so eine Predigt zu übernehmen? Und ich habe damals gedacht, eigentlich ist das voll die gute Chance, mal nicht hier drüben zu stehen und Lobpreis zu leiten und zwischendrin was zu sagen, sondern mehr Zeit zu haben, über dieses Thema nachzudenken. Und ich glaube, ich habe damals gesagt, ich fange heute eine lebenslange Predigtreihe an über dieses Thema. Und heute ist quasi Teil Nummer 2. Ich will heute gar nicht so sehr in die ganz tiefen Grundlagen reingehen, warum wir eigentlich anbeten. Wenn ihr euch damit noch nicht beschäftigt habt, dann ermutige ich euch, da in der Bibel mal zu lesen, warum sollten wir denn Gott loben. Sondern ich möchte heute gerne einen Schritt weitergehen auf das Thema Lobpreis in der Gemeinde. Warum denn überhaupt Lobpreis hier in unserer Gemeinde, wir als gemeinsames Volk, als Leib von Gott? Wer mich kennt, wer Samu kennt, der weiß, dass Lobpreis und Anbetung ein ganz großes Herzensthema von uns ist. Wir haben uns jetzt vor 12 Jahren kennengelernt und das war genau auf einer Lobpreisbühne. Wir kannten uns damals noch nicht und wurden zusammengesteckt ins Lobpreisteam und haben als allererstes zusammen Lobpreis gemacht. Da haben wir uns kennengelernt und lieben gelernt und irgendwie hat uns das Thema nicht losgelassen, sondern ist mit uns mitgegangen. Und in dieser Zeit, in den 12 Jahren, haben wir in verschiedensten Gemeinden und Gruppen, Orten im Lobpreis gedient und mit Leuten darüber diskutiert und argumentiert und darüber nachgedacht, was Lobpreis ist. Und da ist der Wunsch für uns gewachsen, dass es uns ein ganz großes Herzensanliegen ist, Menschen mit diesem Thema zu konfrontieren und sie in Anbetung zu führen, mit ihnen gemeinsam Anbetung zu gestalten. Und wir wissen, dass wir da noch lange nicht am Ende sind. Ich glaube, das wird ewig weitergehen. Wenn ihr die Offenbarung kennt, dann wisst ihr, dass das irgendwann mal unser himmlischer Alltag sein wird, Gott zu loben und ihn anzubeten. Das heißt, es lohnt sich vielleicht jetzt schon mal, sich damit auseinanderzusetzen, weil es wird da bleiben. Das Thema verlässt uns nicht. Im letzten Jahr waren Samu und ich in einer Jesus Freaks Gemeinde in Ehrenfriedersdorf im Erzgebirge. Die hatten es auf dem Herzen, für die Lobpreisleiter in der Umgebung eine Schulung anzubieten, sie auszurüsten für ihren Dienst in den Gemeinden und haben uns eingeladen, über das Thema Lobpreis in der Gemeinde zu referieren, zu reden, mit den Leitern nachzudenken. Und das war für mich damals so der Anlass, in die Bibel zu schauen und zu überlegen, okay, Lobpreis habe ich schon viel studiert dazu, aber in diesem Kontext, warum denn Lobpreis in einer Gemeinschaft, in der Gemeinde? Das war der Anlass für mich, da so ein bisschen drüber nachzudenken und das habe ich heute einfach nochmal ausgepackt und so ein bisschen für uns anders in Form gebracht, würde ich mal sagen. Denn die Frage, warum anbeten, die will ich gar nicht stellen, das ist für mich total klar. Aber die Frage für mich war dann, warum denn gemeinsam, wenn durch Jesus und durch den Heiligen Geist möglich ist, in Johannes 4 steht es, dass eine Zeit kommen wird und die ist jetzt, dass wir an jedem Ort zu jeder Zeit anbeten dürfen. Das heißt, wir haben den Heiligen Geist, wir sind damit der Tempel und wir sind die Priester und wir haben die Möglichkeit, überall Gott anzubeten. Das heißt, wir können das jeden Tag in unserer Woche mit den Liedern, die wir mögen, in dem Stil, den wir mögen, mit der Sprache, die aus unserem Herzen spricht, mit den Leuten, die wir mögen oder den Instrumenten, die wir mögen, können wir jeden Tag anbeten. Warum also dann am Sonntag oder wann auch immer sich Gemeinden treffen, zusammenkommen und gemeinsam anbeten? Gibt es da irgendeinen Grund dafür? Ich habe verschiedene Antworten gefunden und die würde ich heute gerne, ich habe versucht, die in 6 Punkten zu bündeln und die würde ich gerne mit euch betrachten und anschauen, welcher Segen liegt denn darin, weil ich glaube, wenn wir das als Gemeinde zusammen entdecken, können wir da vielleicht auch noch einen Schritt tiefer gehen und das gemeinsam feiern und auspacken, dieses Paket. Okay, Punkt 1. Ich habe ihn mal überschrieben mit den Worten Erbauung und Ermutigung. Warum also gemeinsam anbeten? Weil wir uns gegenseitig erbauen und ermutigen können. Im 1. Korintherbrief finden wir Worte von Paulus, die er an die Gemeinde schreibt, wenn er darüber nachdenkt, wie denn so die Gottesdienste, die Versammlungen abzulaufen haben. Und da schreibt er, wie ist es denn nun, Brüder und Schwestern? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Und lasst es alles geschehen zur Erbauung. Und auch im Kolosser- oder im Epheserbrief finden wir ähnliche Aufforderungen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn mit eurem Herzen. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, mit Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar mit eurem Herzen. Was mir als erstes aufgefallen ist in diesen Versen, ist, dass da steht, jeder habe, lobt miteinander, ermahnt einander. Paulus malt also für mich hier ein Bild von Gemeinschaft, die einander dient. Nicht nur wenige, nicht nur die Leiter, die Lobpreisleiter, die Ältesten oder Pastoren sind aufgefordert, sondern alle, die im Gottesdienst sind, in der Versammlung sind. Jeder darf beteiligt sein. Die Frage ist also, wie sehr fühlt ihr euch denn in diesem Gottesdienst als Mitgestalter der Gottesdienste, der Versammlungen, der Treffen? Seid ihr als Mitgestalter da oder habt ihr eher das Gefühl, Zuschauer zu sein, da zu sein, zuzusehen, gespannt zu sein, was passiert? Ich denke, dass hier die Gedanken in verschiedene Richtungen gehen können. Vielleicht gibt es die eine Seite, die sich wünscht, mehr beteiligt zu sein und die sich fragt, wie kann ich denn aktiver werden im Gottesdienst? Wie kann ich denn mehr mitgestalten? Und fühlen sich vielleicht sogar ausgestoßen oder außen vor und wissen gar nicht, wie sie damit reinkommen können. Und auf der anderen Seite ist vielleicht das krasse Beispiel, dass es auch einige unter uns gibt, die sagen, boah, es ist auch eigentlich schön, dass ich mal nicht aktiv sein muss. Ich kann einfach mal nur kommen und wie die Lü das vorgelesen hat, einfach mal nur sein, nichts tun, mich ein bisschen zurücklehnen und berieseln lassen, einfach mal nur auftanken. Und ich glaube, das will ich auch gar nicht damit ausdrücken, dass das nicht eine Berechtigung hat. Das ist auch wichtig, dass wir solche Orte haben. Aber ich glaube, dass Paulus uns hier ermutigt und auch ermahnt in beiden Richtungen. Wenn du also den Wunsch hast, aktiver zu sein, dann will ich dich heute ganz sehr ermutigen, dass du die Chance ergreifst, in der Vineyard dich auszutoben. Weil ich habe das hier so kennen und lieben gelernt, dass man sich ganz viel mit beteiligen und mitgestalten darf. Und ich glaube, das ist das Leitungsteam. Christian und Christina sind die Letzten, die dann sagen, also dich brauchen wir hier auf keinen Fall. Deine Idee, die können wir nicht umsetzen. Ihr dürft also ermutigt sein, heute auf die Leiter in der Gemeinde zuzugehen, auch auf Gabi und Nathanael zuzugehen, die im Bereich Lobpreis die Leitung haben, vielleicht eure ganz anderen Ideen mit auszutauschen, eure Bedürfnisse zu äußern, das, was ihr euch wünscht, wo ihr Fragen habt, da aktiv zu werden. Und auf der anderen Seite, wenn ihr froh seid, dass ihr vielleicht eigentlich gerade mal nichts tun müsst, dann will ich euch mit den Worten von Paulus ein bisschen herausfordern heute, dass jeder etwas zu bringen hat. Das bedeutet, wenn du nicht aktiv bist im Gottesdienst, wenn du nicht aktiv bist in unserer Gemeinschaft, dann fehlt uns was. Denn deine Gedanken, deine Erfahrungen sind wichtig und auch deine Schwachheit ist wichtig. Ich finde, wenn die Gottesdienste nur von Leitern, die immer voller Aktivität sind, die voller Ideen sind, geleitet werden, dann bildet es nicht die Realität von unseren Gemeinschaften ab. Denn wir sind Menschen, die auch mal schwach sind, die auch mal krank sind, die entmutigt sind, die gestresst sind. Und das darf Platz haben und trotzdem dürfen wir aktiv sein, genau mit diesen Erfahrungen. Denn nicht umsonst lesen wir in ganz vielen Psalmen, dass es auch um Klage, um Trauer, um Wut, um Unverständnis gehen darf. Das darf Raum haben in unserer Anbetung, in unseren Treffen. Also die Herausforderung, jeder hat was zu bringen. Du hast was zu bringen, was wichtig ist und was dem anderen dient. Deswegen würde ich uns gerne heute Fragen stellen, die in die Richtung gehen, sind wir denn so eine Konsumgemeinschaft im Gottesdienst? Kommen wir und hören wir zu? Nehmen wir was Nettes mit und gehen wieder nach Hause? Oder sind wir bereit, im Gespräch mit Gott zu sein und zu fragen, Gott, was hast du denn heute meinen Geschwistern zu sagen? Willst du mich heute nutzen, um andere zu ermutigen, um ihnen zu dienen, um ihnen was Gutes zu tun? Bitten wir Gott mal um Worte der Ermutigung, der Ermahnung für unsere Gemeinde. Und suchen wir nach Worten, nach Psalmen, nach Eindrücken, die uns als Gemeinde herausfordern, ermutigen und auch ermahnen. Ich finde, dass diese Gemeinschaft noch ganz viel Potenzial hat und dass, wenn wir in diese Aktivität gemeinsam gehen, dass es dann auch auf vielen Schultern verteilt ist und viel mehr Vielfalt bringt. Der zweite Punkt, den habe ich überschrieben mit Erinnerung oder Reaktion auf Gottes Handeln. In ganz vielen verschiedenen Bibelstellen lesen wir davon, dass wir aufgefordert sind, uns an Gottes Handeln zu erinnern. Wir lesen das ganz oft im Alten Testament, zum Beispiel als das Zelt von David eingeweiht wird, in der ersten Chronik. Ein Lied zur Einweihung des Zeltes Davids. Dankt dem Herrn, macht seinen Namen überall bekannt und verkündet allen Völkern, was er getan hat. oder nach dem Durchzug durchs Rote Meer. In so vielen Geschichten, als das Volk Gottes sein Handeln erlebt, reagieren sie mit Anbetung, erfinden neue Lieder, singen neue Lieder über das, was sie erlebt haben, loben ihn und danken ihm. Und sie schreiben die Lieder nicht nur für sich, sondern sie schreiben sie auch immer mit für die nächste Generation, die da kommt, dass sie sich erinnern, was Gott gemacht hat. Dass sie sich erinnern daran, dass Gott wirkt und dass er Wunder tut. Und auch im Neuen Testament finden wir verschiedene Bibelstellen, wo das gemeinschaftliche Loben und Erinnern in den Fokus gerückt wird. Zum Beispiel, als Jesus in Jerusalem einzieht, steht in Lukas 19, und als er schon nah am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freude Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten. Die Jünger haben viel mit Jesus erlebt, sind mit ihm unterwegs gewesen und die Reaktion darauf war Anbetung, war Lob. Und in den Evangelien lesen wir so viele zahlreiche Geschichten, wo Jesus Menschen begegnet und sie heilt und die Reaktion sieht zum Beispiel aus wie in Lukas 5. Und sogleich stand er auf vor ihren Augen und nahm sein Bett, auf dem er gelegen hatte, und ging heim und pries Gott. Die Reaktion auf Gottes Handeln ist immer Lobpreis. Wie sieht es also bei uns aus, in unserem Lobpreis, in unserer Anbetung? Erinnern wir uns an das, was Gott in unserem Alltag, in unserem Leben tut, an sein Handeln? Zeigt unser Lobpreis eine Haltung voll Dankbarkeit? Und ist es uns wichtig, uns aneinander teilhaben zu lassen, was Gott getan hat in unserem Leben? Nicht nur alle 4 Wochen, 6 Wochen in den Gottesdiensten, wo vielleicht extra ein Zeugnis eingeräumt wird, das wieder mal daran erinnert wird, was Gott so tut in unserem Leben, sondern ist es uns wichtig, wenn wir was in unserer Woche erlebt haben mit Gott, das mit unseren Geschwistern zu teilen? Ich denke, dass es hier ein Wechselspiel der Verantwortung gibt. Auf der einen Seite sollten unsere Gottesdienste und auch unsere Lobpreiszeiten, finde ich, so gestaltet sein, dass es dafür Raum gibt. Das geht an uns als Leiter, die wir Gottesdienste gestalten. Und das erlebe ich auch in der Vineyard, dass das einen großen Wert hat, dass dafür Raum ist. Aber auf der anderen Seite muss der Raum auch genutzt werden. Müssen wir auch nicht klein von den Dingen denken, die wir erleben mit Gott, sondern wissen, dass das zur Ermutigung und zur Erbauung unserer Geschwister ist. Das heißt, ihr seid gefragt und ihr seid aufgefordert, das mit Leben zu füllen, einander uns zu bereichern und zum Leben zu erwecken. Und vielleicht ist es auch mal wieder dran, dass wir Lieder schreiben aus unseren Reihen über das, was passiert ist, das, was Gott hier in unserer Mitte tut. Und ich glaube, wenn ihr euch daran erinnert, solche Zeugnisteile miterlebt zu haben, dann entsteht da immer eine ganz besondere Atmosphäre. Das ist eine Zeit, wo Gott irgendwie ganz greifbar wird, wenn wir hören voneinander, was Gott tut, was er gesagt hat, was er gewirkt hat in unserem Leben, die wir doch einfach nur seine Kinder sind und mit ihm unterwegs sind. Und ich glaube, diese Kraft hat jeder von uns in der Hand, indem ihr aufgefordert seid, auch jeden Sonntag in den Lobpreisteilen in Absprache mit den Leitern, mit den Moderatoren zu sagen, ich habe was ganz Wichtiges erlebt, das muss ich teilen, ich will das nicht für mich behalten. Der dritte Punkt. Da geht es ein bisschen mehr vom Fokus her in die Außenanbetung. Und ich habe gemerkt, als ich darüber nachgedacht habe, gelesen habe, dass ich mich damit noch nicht ganz so viel beschäftigt habe, mit der Außenwirkung von Lobpreis. So oft geht es eher darum, wie wir als Gemeinde zusammenkommen, als Christen zusammenkommen und Lob und Dank feiern. Aber es gibt noch viel mehr in der Bibel. Deswegen habe ich den Punkt überschrieben mit dem Thema Evangelisation oder Umkehr. In der Apostelgeschichte lesen wir im Kapitel 15 über das Apostelkonzil, in dem darüber nachgedacht wird, wie die Nichtjuden Teil der christlichen Gemeinschaft werden können. Und es wird eine Prophetie aus Amos zitiert. Danach will ich umkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und sie wieder aufrichten, auf dass die übrig gebliebenen der Menschen den Herrn suchen. Die zerfallene Hütte Davids ist hier ein Bild vom Ort der Anbetung, das sehr wieder aufgerichtet werden soll, sodass die übrig gebliebenen, die Gott fernen, die noch nicht zu seinem Volk gehören, zurückkommen. Laut der Studienbibel bedeutet die Hütte Davids, es ist das Reich Davids und damit die Verehrung des einzigen und wahren Gottes, dessen Gottesdienst David neu eingerichtet hat. Und der Zweck davon soll sein, dass Menschen, die Gott noch nicht kennen, wieder zurückkommen, dass sie den Herrn suchen. Das heißt, wahre Anbetung zieht Menschen in Gottes Gegenwart. Sie erleben ihn dort und sie haben die Chance, ihn kennenzulernen und umzukehren. Mitglied seines Volkes zu werden. Und auch in der folgenden Geschichte, die wir letzte Woche, glaube ich, schon von Michael gehört haben, der hat sie auch angerissen, aus der Apostelgeschichte 6, 16, da lesen wir das, wie Anbetung eine Außenwirkung hat. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Und als der Kerkermeister reagiert dann darauf, er sieht es, erschreckt und will sich eigentlich umbringen. Paulus und Silas können ihn davon abhalten und dann folgt der Vers. Und er führte sie heraus und sprach zu ihnen, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich errettet werde? Und sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Paulus und Silas beten hier im Gefängnis Gott an, vor ihren Mithäftlingen und vor ihren Wachen. Und diese erleben dadurch Gottes Wirken und haben die Chance umzukehren. Das heißt, Lobpreis auch in sehr umkämpften Situationen, im Bild gesprochen in Gefängnissen, in denen wir stecken, kann ein Anlass dazu sein, dass Menschen um uns herum Gottes Wirken erleben, dass er Wunder tun kann und dass sie die Chance haben, umzukehren. Wenn wir uns also treffen zum Anbeten hier, ist das mehr als einfach nur ein Ankommen, ein Durchatmen, ein Runterkommen oder ein Warten auf die Predigt, sondern es ist klare Verkündigung, es ist Evangelium. Wir rücken Jesus in den Mittelpunkt und das darf jeder hören. Schon im Lobpreis geht die Verkündigung los. Und Gott hat in seiner Gegenwart jede Macht, alles zu tun, was er will. Die Herausforderung für uns ist also, dass in unserer Anbetung auch das Evangelium vorkommt. Die Frage ist, verkündigen wir Jesus und rücken ihn in den Mittelpunkt in unseren Liedern und in dem, was wir sagen, was wir miteinander teilen. Sodass auch für jeden, der hier Gast ist, der als Außenstehender dazukommt, klar ist, hier geht es nicht um uns, um gute Musik, die auch schön ist, oder um Gefühle, sondern es geht um Jesus und seine Anbetung. Und es ist natürlich herausfordernd, Lobpreis erklingen zu lassen, wenn man gerade in diesem Gefängnis sitzt. Wenn es einem gerade nicht gut geht, die Gefühle oder die Umstände gerade sagen, eigentlich ist mir nicht nach Singen, nicht nach Danken, nicht nach gemeinsam mit anderen Gott feiern. Aber besonders dann kann Gottes Kraft sichtbar werden und er kann Fesseln einreißen, Mauern einstürzen und Gefängnisse aufbrechen. Und so sehen wir das Lobpreis, was in der geistlichen und in der realen Welt, in der übernatürlichen Welt bewirken kann. Und das wünsche ich mir noch viel mehr, dass wir das erleben. Und ich frage mich manchmal, ob das so in unserer Erwartungshaltung ist, dass sowas wirklich passieren kann am Sonntagmorgen hier, wenn wir gemeinsam Lobpreis feiern. Dass Gott wirklich wirken kann, dass Menschen umkehren, die ihn noch nicht sehen, ihn noch nicht kennengelernt haben. Genau, Fragen, die ich uns also stellen möchte. Erwarten wir das? Glauben wir, dass das Lobpreis sowas birken kann? Schaffen wir es, in diese Herausforderung zu gehen, in Gefängnissen, in denen wir stecken, Gott zu loben, als allererstes ihm zu danken, ihn zu preisen und ihm zu vertrauen, dass er den Rest tun wird? Und erwarten wir, dass Gott so wirken kann in unserem Leben, in unseren Gottesdiensten? Punkt 4. Ich habe die Überschrift gewählt, Einheit. Das finde ich einen ganz spannenden Punkt für die Gemeinde. Der nächste Vers, den ich vorlesen möchte, der stammt aus der Tempeleinweihung des Salomo. Nachdem er alles so aufgebaut hatte, wie Gott ihm das gezeigt hat, wie der Tempel aussehen soll, lesen wir die folgenden Verse. Die Trompeter und Sänger lobten Gott, den Herrn, und dankten ihm. Und ihr Gesang klang wie aus einem einzigen Mund. Begleitet von Trompeten, Zimbeln und anderen Instrumenten erhoben sie ihre Stimmen und priesen den Herrn. Seine Güte ist so groß. Seine Gnade bleibt ewig bestehen. Und in diesem Augenblick erfüllte seine Wolke das Haus des Herrn. Der erste Punkt, den ich nachgedacht habe, ist Anbetung weit den Tempel des Herrn. Wenn wir zusammenkommen und wenn wir mit Anbetung starten, dann werden die Räume für Gottes Gegenwart vorbereitet. Er hat die Chance, alles zu erfüllen, was hier passiert. Alle Priester und Musiker vereinen sich in diesem Vers und das Besondere ist, dass sie wie aus einem Mund singen. In anderen Übersetzungen steht wie ein Mann. Anbetung schafft also eine besondere Einheit unter den Anbetern, unter den Musikern hier. Und Gottes Gegenwart wird dann sichtbar. Fragen, die ich uns stellen will. nutzen wir die Anbetung, um unseren Gottesdienst zu weihen. Oft starten wir mit einer Anbetungszeit. Und ich finde, es ist eigentlich ein schönes Bild dafür, dass wir sagen, wir wollen Gott den Teppich ausrollen. Wir wollen unsere Räume, wir wollen unsere inneren Räume Gott weihen und haben dadurch die Chance, dass Gott kommt mit seiner sichtbaren Gegenwart. Sind wir uns bewusst, dass wir als ein Leib vor Gott treten und ihn anbeten als ein Volk und als ein Leib? Manchmal erlebe ich es eher so, dass wir am Sonntagmorgen hierher kommen, vielleicht aus einer gestressten Woche und denken, ach, endlich habe ich mal wieder Zeit, um Sachen mit Gott zu besprechen. Ich habe eine persönliche Anbetungszeit, kann Gott Sachen fragen, mal wieder auf ihn hören und das hat alles seinen Raum. Das will ich gar nicht irgendwie in die zweite Reihe stellen. Ich glaube, das ist wichtig. Aber meine Frage oder meine Vision, die dahinter steckt, was würde passieren, wenn wir diese Anbetungszeit schon zu Hause hätten? Unsere ganz persönliche Zeit mit Gott, wo wir Zeit mit ihm verbringen, auf ihn hören können, unsere Lieder singen, die gerade auf unserem Herzen sind, zu der Situation, die gerade zu uns passt, und dann hier in den Gottesdienst kommen und bereit sind, gemeinsam auf das zu hören, was jetzt gerade als Gemeinde dran ist, als Einheit zu singen. Nicht bei mir stehen zu bleiben, sondern vielleicht den Schritt weiter zu gehen und für meinen Nächsten zu hören, für jemand anderem zu dienen, Gott zu dienen, weg von mir zu schauen. Was würde dann passieren? Was würde passieren, wenn wir als Einheit Gott loben, aus einem Mund singen, wenn jeder weiß, meine Stimme ist wichtig, dass die hier erklingt? Ich hoffe, ihr versteht mich da richtig. Ich würde das eine gar nicht besser darstellen als das andere. Aber ich frage mich, was passieren würde, wenn wir das erleben, wenn wir aus einem Mund hier singen als Gemeinde. Sind wir uns bewusst, welche geistliche Kraft die gemeinsame Anbetung hat? Wie kann das gehen? Ich glaube, einmal ist es vielleicht die Bereitschaft, ich bin ein Teil des Ganzen. Ich bin nicht nur ich. Ich bin nicht nur ich mit meinen Themen, mit meinem Alltag, sondern ich bin Teil dieser Gemeinschaft. Ich gehöre dazu. Meine Stimme ist wichtig. Ich glaube nicht, dass wir Einheit irgendwie produzieren können, dass wir uns anstrengen, dass wir zusammengehören oder dass wir als Einheit vor Gott treten. Ich glaube, wir können Gott nur darum bitten und lernen, dass wir unsere Geschwister hier sehen, dass wir sie lieben, das sehen, was sie gerade beschäftigt, auch das, was uns in unserer Unterschiedlichkeit vereint. Und dass wir als Gemeinde an diesem Sonntagmorgen die besondere Ehre haben, Gott zusammen zu feiern. Den Rest können wir theoretisch auch jeder in unserem Alltag machen. Punkt 5. Da soll es nochmal um die besondere Kraft gehen, die Anbetung hat und die sie freisetzen kann. Im zweiten Buch der Chroniken lesen wir von König Josaphat. Und wer die Geschichte noch nicht kennt, den lade ich ein, die mal ganz ausführlich zu lesen, weil es ist eine unglaubliche Geschichte. Zweite Buch der Chroniken im Kapitel 20 geht es um die Geschichte, dass Josaphat Krieg vor der Tür steht. Mehrere Völker haben sich zusammengerottet und wollen ihn angreifen. Und als einer der wenigen, ich habe gerade mit Magdalena, sind wir bei den Chroniken und bei den Königen, es gibt wirklich wenige Könige, bei denen steht, dass sie nach dem Herzen Gottes gelebt haben und nach dem gefragt haben, was Gott wichtig ist. Aber Josaphat war einer dieser Könige. Und in dieser Kriegssituation fragt er Gott um Hilfe und um seinen Rat. Gott antwortet ihm dann durch einen Leviten und sagt, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor dieser großen Menge, denn nicht euer ist der Kampf, sondern Gottes. Und das Spannende an Josaphat finde ich, dass immer dann, wenn Gott redet oder er was tut, ist die Reaktion von ihm Anbetung. In Vers 18 und 19 lesen wir, da neigte sich Josaphat mit dem Antlitz zur Erde und ganz Juda und die Bewohner von Jerusalem fielen nieder vor dem Herrn, um dem Herrn anzubeten. Am Tag des Krieges, am Tag des Angriffs passiert dann Folgendes. Nachdem er sich mit dem Volk beraten hatte, ernannte der König Sänger, die in heiligem Schmuck dem Herr vorangehen und dem Herrn singen und seine Herrlichkeit preisen sollten. Sie sangen, dank dem Herrn, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. Und in dem Augenblick, in dem sie anfingen zu singen und Gott zu loben, ließ der Herr die Heere von Ammon, Moab und aus dem Gebirge Seir, die Juda angriffen, in einen Hinterhalt laufen und sie wurden geschlagen. So kam es, dass die Männer aus Juda, als sie zu ihrem Aussichtspunkt in der Wüste gelangten und nach dem Herr Ausschau hielten, nur noch Leichen auf dem Boden liegen sahen. Nicht ein einziger war entkommen. Gott kämpft für das Volk Israel. Als sie anfangen, Gott zu loben und ihn anzubeten, sich zu entscheiden, Anbetung vor den Kampf zu stellen. Und wir lesen in der weiteren Geschichte, dass Gott Josaphat Zeit seines Lebens Frieden schenkte, weil er sich nach ihm ausgerichtet hat. Was zeigt uns dieser Text für unser Thema Lobpreis in der Gemeinde? Ich habe mir aufgeschrieben, wenn wir Lobpreis und Anbetung an die Spitze unserer Kämpfe setzen, dann kämpft Gott für uns. Das gilt für uns persönlich, aber es gilt auch für uns als Gemeinschaft. Denn auch wir als Gemeinde haben Themen, die umkämpft werden müssen und Themen, wo wir weiterkommen wollen, wo wir uns nach Antworten sehen. Und ich frage mich, was passiert, wenn wir noch viel mehr Anbetung an die allererste Stelle stellen in diesem Kampf, in diesen Kriegen, die wir auszufechten haben. Wir lernen als erste Reaktion auf Gottes Reden und Wirken Anbetung zurückzugeben. Wir dürfen erwarten, dass Gott unsere Kämpfe führt und uns Frieden schenkt. Suchen wir also vor jedem Kampf, vor jedem Krieg den Rat Gottes. Gehen wir als Gemeinde mutig in die Kämpfe, die vor unseren Toren warten. Hören wir auf den Heiligen Geist, der uns Themen zeigt, die durchkämpft werden dürfen, auch im Lobpreis. Ich glaube, das geht auch sehr an die Leiter im Lobpreis. Sind wir mutig, auch solche Themen anzusprechen, in Gebetszeiten, in Anbetungszeiten, da den Finger drauf zu setzen? Stellen wir Lobpreis an die Spitze unserer Kämpfe oder vertrauen wir eher auf unsere Stärken, auf unsere Weisheit, auf unsere Lösungen? Und ein Punkt, der mir besonders wichtig geworden ist, beten wir für unsere Leiter, für unser Leitungsteam, für Christian und Christina, dass sie genauso weise wie Josaphat entscheiden, dass wann an die Spitze des Kriegszuges Anbetung gehört und Lobpreis gehört, Dank und Anbetung. Weil ich glaube, dass es in diesen Kriegszeiten immer die erste Reaktion von uns Menschen ist, okay, welche Waffen packen wir aus? Wie können wir uns gut einpacken? Oder fliehen wir vielleicht vor dem Kampf? Deswegen glaube ich, dass wir das mit umkämpfen dürfen für unsere Leiter, dass sie da weise Entscheidungen für uns als Gemeinde treffen. Und noch Punkt 6. Heilung und Befreiung. Wir lesen besonders in den Erlebnissen von Saul und von David im Alten Testament von der heilenden Kraft der Anbetung. Im 1. Samuel 16 steht: Wenn nun der böse Geist von Gott über Saul kam, so nahm David die Harfe und spielte mit seiner Hand. Und Saul fand Erleichterung und es ward ihm wohl und der böse Geist wich von ihm. Wir hören hier also, dass David eine ganz besondere Rolle hatte am Königshof, dass sein Dienst so aussah, dass er kam und Harfe spielte und tatsächlich ein böser Geist von Saul wich. Saul hatte die Gunst Gottes verloren und ihn überfiel immer wieder ein böser Geist. Er lässt dann David holen, ein Mann, der nicht nur bekannt dafür ist, dass er gut spielen kann, sondern auch ein Mann nach dem Herzen des Herrn war. Für mich heißt es, dass wir hier lernen können, Lobpreis und Anbetung kann Heilungskraft freisetzen und etwas Wichtiges in der übernatürlichen Welt bewegen. Wenn wir als Lobpreiser, als Anbeter, als Musiker im Herrn sind und in seinem Namen spielen, ist sein Wirken immer möglich. Und ich glaube, ich möchte uns als Gemeinde heute fragen, glauben wir das? Rechnen wir damit, dass Gott heilen kann in unserem Lobpreis? Geben wir ihm Raum dafür, dass Menschen heil werden dürfen? Dass sie Gebet empfangen für das, was sie bedrückt, was sie manchmal überkommt, was sie nicht verstehen können? Und suchen wir nach Leuten in unseren Reihen, die wie David gut spielen können? Ich glaube, dass das schon nochmal, dass David, ich würde den eigentlich gerne mal hören, wie er Lobpreis gemacht hat. Ich glaube, das ist was, wo ich, wenn ich zurückreisen könnte, würde ich mir sowas aussuchen. Ich glaube, dass das ja eine coole Erfahrung wäre, zu hören, wie er spielt im Geist. Suchen wir in unseren Reihen nach Leuten, die so spielen können, die nach Exzellenz streben, ohne Perfektion mitbringen zu müssen, sondern im Herzen und im Geist bei Gott zu sein und mit der Hand gut zu spielen. Dass dadurch Raum entstehen kann dafür, dass Gottes heilende Kraft wirken kann. Das soll niemanden ausschließen, aber ich glaube, ich würde gerne noch mehr dafür beten, dass Gott solche Leute in unseren Gottesdienste setzt und uns befähigt dazu, so zu spielen, dass sein Geist wirken kann. Und ich will das noch viel mehr erwarten, dass Gott wirklich Heilung schenken kann in unseren Anbetungszeiten. Was machen wir jetzt also mit diesen 6 Punkten? Ich habe nochmal diese Übersicht geholt, genau in der nächsten Folie. So viele Themen stecken in Anbetung drin und ich habe schon versucht, die zu komprimieren. Da gibt es noch viel mehr. Ich glaube, wozu ich uns am meisten herausfordern möchte, ist, dass wir an unserer Erwartungshaltung arbeiten. Ich weiß nicht, wie ihr manchmal in den Gottesdienst kommt. Ich bin manchmal froh, wenn wir gerade so pünktlich da sind. wenn das mit Max alles geklappt hat, wir an alles gedacht haben und ich einfach sitzen oder stehen kann und es losgeht. Aber noch viel mehr dürfen wir all das erwarten in der Anbetung, in unserer persönlichen Anbetung, aber auch in unserer Gemeinschaft hier. Und ich bin total gespannt darauf zu erleben, was sich verändert, wenn jeder von uns diese Themen im Herzen hat und weiß, dass das möglich ist, sich als Teil des Ganzen sieht, Lust darauf hat, morgens hierher zu kommen und als erstes zum Mikrofon zu stürmen und zu sagen, ich möchte gerne was mit euch teilen. Ich habe was mit Gott erlebt, das müsst ihr hören. Ich habe einen Psalm rausgesucht, den will ich euch unbedingt vorlesen, dass eigentlich das Mikro gar nicht mehr stillsteht und wir als Lobpreiser Probleme haben, unsere Lieder unterzubringen, die wir vorbereitet haben. Danach sehne ich mich, dass es was Gemeinschaftliches ist, dass wir Gottesdienst in dieser Vielfältigkeit erleben. Genau. Und mit diesen Punkten möchte ich euch gleich in die nächste Anbetungszeit schicken. Deswegen haben wir das heute ein bisschen umgebaut, dass ihr Zeit habt, darüber nachzudenken, nachzusinnen, für euch zu überlegen, was ist denn jetzt gerade für mich dran? Welche Rolle möchte ich gerne haben? Wo möchte ich gerne einen Schritt weitergehen? Was will ich gerne ausprobieren? Da mutig zu sein. Und es gibt immer, es kommt oft so die Ansage, wenn ihr im Lobpreis einen Eindruck habt, wenn ihr was teilen möchtet, dann kommt gerne hier vor. Lü und Christina und ich sitzen heute hier und wir wünschen uns, dass Anbetung gemeinschaftlich passiert. Dass ihr die Lieder nutzt, mit Gott sprecht. Was hat er heute zu sagen? Was hat er euren Geschwistern zu sagen? Was hat er euch zu sagen? Weil ich glaube, dass wir da noch ganz viel Raum nach oben haben. Genau, deswegen übergebe ich jetzt an euch drei. Ihr dürft weiter gut spielen.